Sie hat mir geschildert, dass das eigentlich viele, viele Jahre schon ging, mit trockenem Hals, dann mit Räuspern, mit Stimmschwierigkeiten. So, die Stimme versagte relativ rasch nach kurzen Gesprächen schon. Dann kam auch immer wieder Hustenreiz mit dazu, Schwierigkeiten beim Nachtschlaf. Da ist sie oftmals aufgewacht wegen Halsbeschwerden und auch so ein Kloß im Hals, ein Frosch im Hals. Es ist ihr über das Tagebuch führen aufgefallen, dass immer, wenn sie sich sozusagen besonders einduftet, weil sie sich abends fesch macht oder aus anderen Gelegenheiten, dass dann die Beschwerden entstehen.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben. Die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Professor Dr. Martin Storr, Internist und Gastroenterologe im Zentrum für Endoskopie in Starnberg. Eigentlich wollte er als Kind Lokführer oder Gärtner werden, erzählte er mir. Erst nach dem Abitur hat er sich für Medizin entschieden und die Gastroenterologie für sich entdeckt. Neben seiner Professur für Innere Medizin an der LMU München hat er auch eine Professur in Calgary, in Kanada. Wir sprechen heute über eine Patientin, die sich jahrelang ständig räuspern musste und von Heiserkeit und Reizhusten geplagt wurde.
Die Dame, über die wir heute reden werden, ist 65 Jahre alt und die habe ich in der Sprechstunde kennengelernt. Und in der Sprechstunde habe ich sie eigentlich kennengelernt zu einem relativ späten Zeitpunkt in ihrem Krankheitsbild, weil das Krankheitsbild, was wir gleich besprechen werden, oder das Symptomenbild, das findet sich erstmal beim Hausarzt, später beim HNO-Arzt, oftmals auch beim Pulmonologen. Und der Gastroenterologe, der wird meistens erst sehr spät eingeschaltet und ist auch nur ein Puzzlestein in dem ganzen Krankheitsbild. Die Dame selber hat letztendlich viele Jahre schon Beschwerden gehabt und hat eigentlich eine ganze Odyssee hinter sich, weil das Symptomenbild zwar sehr belästigend ist, aber es ist nicht lebensbedrohlich. Das heißt, der Abklärungsdruck und der Abklärungswunsch, der reift erst im Laufe der Zeit. Sie hat mir geschildert, dass das eigentlich viele, viele Jahre schon ging, mit trockenem Hals, dann mit Räuspern, mit Stimmschwierigkeiten. So, die Stimme versagte relativ rasch nach kurzen Gesprächen schon. Dann kam auch immer wieder Hustenreiz mit dazu, Schwierigkeiten beim Nachtschlaf. Da ist sie oftmals aufgewacht wegen Halsbeschwerden und auch so ein Kloß im Hals, ein Frosch im Hals. Das sind so die diffusen Beschwerden, die sie in wechselnder Abfolge und auch in wechselnder Intensität hatte. Und die erste Anlaufstelle bei ihr war zunächst mal der Hausarzt.
Was hat der Hausarzt denn mit ihr unternommen?
Der Hausarzt hat sich sozusagen erstmal ihr Beschwerdebild angehört und hat festgestellt, dass es so eben ein Krankheitsbild ist, was sich im Hals abspielt. Und im Hals können sich viele Krankheitsbilder abspielen. Und er hat festgestellt, dass sozusagen keine Alarmsymptome dabei sind. Alarmsymptome ist immer, wenn der Patient sozusagen Symptome hat, die hinweisend auf was Lebensbedrohliches sind. Also zum Beispiel blutiger Auswurf mit dem Husten oder dann Appetitverlust, Zusammenhang mit dem Frosch im Hals oder Gewichtsverlust. Oder wie gesagt, eben schwerere Symptome. Und die hatte sie nicht, sodass der Hausarzt sich das angehört hat und zunächst mal gesagt hat, so richtig belastend ist es nicht. Versuchen Sie mal mit Ernährungsumstellung hinzukommen, und hat sie damit erstmal wieder nach Hause geschickt. Diese Ernährungsumstellung, die sozusagen dann nicht wirklich substanziiert war, ja, sondern nur so ein bisschen, vermeiden Sie scharfe und belastende Speisen, die hat die Patientin dann so ein bisschen umgesetzt, wie sie meinte, dass man sowas umsetzen sollte, und hat aber festgestellt, es bringt ihr nichts, und ist erst nach einiger Zeit wieder zum Hausarzt gegangen und hat gesagt, da hat sich jetzt nichts geändert.
Was hat der Hausarzt als nächstes gemacht? Hat er sie weiter therapiert oder zum nächsten Arzt geschickt?
Genau, das war dann der Zeitpunkt, wo der Hausarzt gesagt hat, okay, das Abwarten und so ein bisschen Ernährung umstellen scheint nicht zu helfen. Die Beschwerden sind chronisch da, also die Patientin kommt öfters zu ihm. Und dann hat er die Patientin zum HNO-Arzt geschickt, weil natürlich Halsbeschwerden sind erstmal beim HNO-Arzt angesiedelt und hat ihr eine Überweisung gegeben und sie hat sich beim HNO-Arzt angemeldet.
Was hat der HNO-Arzt denn mit ihr gemacht?
Der HNO-Arzt hat sie zunächst untersucht. Die machen ja so eine Spiegelungsuntersuchung, wo sie mit der kleinen Kamera in Rachen und Kehlkopf hineinfahren können. Und da hat er die Schleimhaut beurteilt, hat festgestellt, an den Stimmlippen ist die Schleimhaut so ganz leicht verquollen und hat festgestellt, das sind ganz leichte Rötungen. Aber das sind unspezifische Veränderungen. Aufgrund dieses Befundes kann man keine Diagnose stellen. Und dann hat er im Rachen Beläge gesehen oder vermutet, hat einen Abstrich gemacht, den er ins Labor geschickt hat. Und der Abstrich, der hat erstmal keine bösen Bakterien und auch keine Pilze oder derartiges gezeigt, die die Krankheitssymptome erklären würden, sodass er die Patientin zunächst mal beruhigt hat und es versucht hat mit Lutschtabletten. So Lutschtabletten, die die Schleimbildung anregen und die Schleimhaut ein bisschen beruhigen. Und die hat er der Patientin empfohlen und hat gesagt, die soll sie mal 4 Wochen nehmen, regelmäßig 3-mal am Tag. Und dann soll sie wiederkommen.
Hat ihr das denn was gebracht?
Also im Nachhinein ist die Patientin da ganz klar und sagt, das hat ihr nichts gebracht. Und so hat sie es dem HNO-Arzt auch erzählt, sodass der HNO-Arzt dann gesagt hat, na gut, wenn sozusagen Allgemeinmaßnahmen in dem Bereich nicht helfen, dann versucht eine andere Option, weil oftmals oder in einzelnen Fällen ist sozusagen Reflux von Mageninhalt bis in den Kehlkopf nach oben Ursache des Beschwerdebildes und hat ihr einen Säureblocker gegeben, um einfach mal die Magensäurebildung zu unterbinden, unter der Vorstellung, dass wenn weniger Magensäure zurücklaufen kann, die Beschwerden auch zurückgehen müssten. Und diesen Säureblocker hat er ihr für, ich glaube, 4 bis 6 Wochen empfohlen und dann sollte sie sich wieder vorstellen.
Reflux, das ist ja das, was man allgemein auch unter Sodbrennen versteht. Richtig?
Das ist richtig, ja. Also Reflux heißt erstmal, dass irgendetwas zurückfließt. Ein Reflux kann ich in der Blase haben. Wenn man so im Volksmund den Begriff Reflux verwendet, dann meint man meistens den Reflux von Mageninhalt in die Speiseröhre. Und das Hauptsymptom von diesem Reflux ist Sodbrennen. Und das zweite Hauptsymptom ist Regurgitation, also das Gefühl, dass wirklich Speise nach oben aufsteigt, ohne dass sie erbrochen wird, sondern die fließt so passiv zurück.
Und wer bekommt sowas, so einen Reflux?
Das bekommen viele Menschen. Also Reflux ist keine seltene Erkrankung und Reflux ist meistens einfach ein Ereignis, was der Körper einfach macht, weil der Schließmuskel nicht so gut funktioniert oder weil wir zu viel gegessen haben oder weil wir die falschen Dinge essen oder weil wir zu spät abends essen oder weil wir zu viel Alkohol dazu trinken. Aber die meisten Patienten, die einen Reflux haben, die können eigentlich gar nichts dafür, sondern es ist einfach Gott gegeben, eine Erkrankung eben.
Hat der Patientin denn der Säureblocker, also dieses Medikament, geholfen?
Der Säureblocker hat ihr nicht geholfen. Sie hatte den Eindruck erstmal, dass es ein bisschen besser wird, aber nur im Sinne von, es wird ein bisschen besser. Aber so richtig geholfen hat er ihr nicht. Sie ist aber nicht mehr zum HNO-Arzt zurückgegangen.
Das heißt, sie saß als nächstes in ihrer Sprechstunde. War das die nächste Station?
Nein, die nächste Station war nochmal der Hausarzt und dem Hausarzt hat sie sozusagen erzählt, was beim HNO-Arzt alles los war und dann hat der Hausarzt sie zu einem anderen Facharzt noch geschickt, weil im Endeffekt ja sie nicht nur dieses Räuspern und diese Stimmschwierigkeiten hatte, sondern sie hatte auch immer wieder leichten Husten, insbesondere nachts, sodass der Hausarzt vermutet hat, es könnte ja auch ein Asthma dahinter stecken und hat sie zum Lungenfacharzt geschickt.
Was hat der genauer untersucht?
Der Lungenfacharzt, der macht dann das, was er in seinem Bereich machen kann. Er testet die Lunge, ob sozusagen die Atemwegswiderstände beim Ein- und Ausatmen sozusagen normal sind, ob das Atemwegssystem überempfindlich ist im Sinne einer allergischen oder einer asthmatischen Komponente. Das kann man letztendlich mit apparativen Untersuchungen sehr gut austesten. Und er hat diese Tests durchgeführt und hat für meine Patientin herausgefunden, die Lunge, die ist völlig in Ordnung. Also ein Asthma oder irgendeine allergische Atemwegserkrankung lag bei ihr nicht vor.
da kann ja schon eine Zeit lang vergehen. Sie haben ja gesagt, die Beschwerden bestanden viele Jahre. Wie landete die Patientin dann letztlich bei Ihnen? Und Sie sind ja Gastroenterologe, also Magen-Darm-Spezialist. Kam sie da wirklich überzeugt bei Ihnen an?
Sie kam halb überzeugt an, weil als beim Lungenfacharzt sozusagen auch keine Klärung war, hat sie sich erinnert, dass der HNO-Arzt ihr gesagt hat, diese Geschichte mit dem Säureblocker hat ja etwas mit Magenreflux zu tun und sie soll sich eigentlich auch beim Gastroenterologen vorstellen. Das hatte sie nur nicht gleichzeitig getan, weil sie hat sozusagen erstmal die medikamentöse Therapie begonnen und den Nachsatz, sie soll sich beim Gastroenterologen vorstellen, den hat sie erstmal vergessen. Aber als dann sozusagen auch der Lungenfacharzt als ihr nicht weiterhelfen konnte, hat sie sich an den Nachsatz wieder erinnert, sodass sie dann in meiner Sprechstunde aufgetaucht ist.
Ich wiederhole nochmal die Symptome, weil das ja so eindrücklich ist. Und ich verstehe auch, warum die Patientin so halb überzeugt bei Ihnen saß als Magen-Darm-Spezialist. Also Sie haben mir erzählt, jahrelang Probleme mit viel Räuspern, heiserer Stimme, die Stimme versagt, Reizhusten, Husten, Kloß im Hals, Frosch im Hals. Das ist ja alles weiter oben. Eigentlich. Und wenn man dann beim Magen-Darm-Spezialisten ist, kann man sagen, ist das der richtige Arzt für mich. Als Sie die Geschichte gehört haben und gehört haben, dass die Patientin Säureblocker schon bekommen hatte, wie haben Sie das eingeordnet? War dieser Ansatz Reflux für Sie logisch und nachvollziehbar oder was haben Sie gedacht?
Der Ansatz ist als Gastroenterologe tatsächlich nachvollziehbar. Also in meiner Sprechstunde sehe ich, wenn es um Reflux geht, meistens Patienten, die wirklich Sodbrennen haben oder die klassische Regurgitation. Da ist das Krankheitsbild relativ klar. Die Menschen, wie die Patientin, über die wir jetzt gerade sprechen, die hat ja im Endeffekt Halsbeschwerden. Ja? Also Beschwerden, wo man sagt, du bist beim HNO-Arzt schon richtig. Ja. Die können aber auch durch eine Refluxerkrankung bedingt sein. Die nennen sich für den Gastroenterologen sozusagen extraösophageale Manifestationen einer Refluxkrankheit, also außerhalb der Speiseröhre. Und es kann tatsächlich passieren, wenn die Magensäure eben nicht nur vom Magen bis in die Speiseröhre aufsteigt, da verursacht sie Sodbrennen, sondern wenn sie über den oberen Schließmuskel dann tatsächlich auch bis in den Kehlkopf mit hineinkommt und dann können da tatsächlich auch Beschwerden entstehen. Es ist im Prinzip ein etwas anderes Krankheitsbild, weil wir von ganz anderen Mengen von Magenrückfluss sprechen. Wenn ich sozusagen eine Speiseröhrenrefluxerkrankung habe, dann habe ich eine große Menge Säure, die in die Speiseröhre aufsteigt und da an der Speiseröhrenwand Entzündung macht. Und diese Entzündung, die spüre ich als Sodbrennen. Bis in den Kehlkopf steigen solche großen Mengen an Magensäure eigentlich nicht auf. Das würde ja schwere Verätzungen da oben verursachen. Die Schleimhaut im Kehlkopf ist ja sehr, sehr empfindlich. Das heißt, bis ganz nach oben, da steigen, da genügen ganz, ganz kleine Mengen von Reflux, um schon einen Schaden mit zu triggern. Und dieser Bereich, der ist schwierig, weil wir vorhin bei den Symptomen schon gesprochen haben, die Symptome sind unspezifisch und beim HNO-Arzt schon besprochen haben, diese Schleimhautrötung ist auch unspezifisch. Man kann eigentlich nie genau sagen, welches Krankheitsbild da gerade ist. Und so geht es dem Gastroenterologen auch. Der Gastroenterologe kann sozusagen bei diesen Symptomen nicht genau sagen, dass ein Reflux dahinter steckt, aber es könnte einer dahinter stecken. So dass man als Gastroenterologe in der Situation zunächst mal eine Speiseröhren-Magenspiegelung initiiert, um zu sehen, sehe ich denn Verätzungen in der Speiseröhre als sichere Hinweise auf eine Refluxerkrankung.
Dazu muss man ja sagen, dass die Patientin schon dieses Medikament, diese Säureblocker erhalten hatte und es ihr nicht wirklich besser gegangen war darunter. Das haben Sie ja auch als Information mitbekommen. Was haben Sie denn gesehen, als Sie diese Untersuchung mit dem Endoskop gemacht haben und in die Speiseröhre geguckt haben?
In der endoskopischen Untersuchung habe ich tatsächlich eigentlich eine ganz normale Speiseröhre gesehen. Die war nicht entzündet. Ich habe einen ganz normalen Schließmuskel, also den Übergang von Speiseröhre in Magen gesehen. Auch da gab es keine anatomische Auffälligkeit, die auf irgendeine Art von Refluxerkrankung hingewiesen hat. Und ich habe die Information von der Patientin gehabt, dass sie auf 6 Wochen Säureblocker keine wesentliche Verbesserung ihrer Beschwerden hatte. Jetzt ist es so, dass dieses Krankheitsbild vom möglichen Reflux bis in den Hals hinein und dort Beschwerden für den Gastroenterologen natürlich unspezifisch ist und wir von ganz anderen Mengen sprechen, sodass in der Leitlinie eigentlich empfohlen wird, wenn man einen klassischen Reflux vermutet, dann soll der Patient 12 Wochen hochdosiert einen Säureblocker nehmen. Das heißt, hochdosiert ist wirklich 40 Milligramm in der Früh und am Abend, um sozusagen einfach mal die Säure komplett wegzublocken, um zu schauen, ob sich die Beschwerden bessern. Das wollte die Patientin aber nicht mehr, weil sie nach 6 Wochen Säureblocker und keinerlei Beschwerdebesserung eigentlich den nächsten Schritt in ihrer Diagnostik haben wollte. Und den haben wir dann auch besprochen. Man kann den Reflux messen. Man kann sozusagen durch die Nase einen ganz dünnen Schlauch bis in die Speiseröhre vorschieben. Und mit dieser Sondentechnik kann man über 24 Stunden erfassen, wie viel Säure fließt in die Speiseröhre zurück, wie viel nicht saurer Mageninhalt fließt in die Speiseröhre zurück. Und in gewissen Grenzen kann man an diesen Messuntersuchungen auch erkennen, ob sozusagen Luft regurgitiert wird, also sozusagen immer wieder in die Speiseröhre zurückkommt.
Was kam denn dabei heraus?
Bei der Patientin kam heraus, dass sie hatte keinen ausgeprägten Säurereflux. Das heißt, die Menge Säure, die in 24 Stunden zurückgeflossen ist, die war im Prinzip normal. Was bei ihr auffällig war, ist, sie hatte sehr viele einzelne, sehr kurze Refluxepisoden. Und das weist darauf hin, dass die Patienten sehr oft aufstoßen. Ja? Und aufstoßen ist eine andere Art von Reflux, weil aufstoßen ist ja kein flüssiger Reflux, wo ein großes Volumen nach oben kommt, sondern aufstoßen ist ein gasförmiger Reflux, wo sozusagen Luftbläschen und in der Wand der Luftbläschen eben auch Magensaft und Mageninhalt mit nach oben transportiert werden. Und das ist gerade bei Patienten mit Halsbeschwerden häufig, weil diese Luftbläschen eben über die Speiseröhre hinaus bis in den Kehlkopf gelangen und dort an der Schleimhaut einen Schaden anrichten.
Was steigt denn mit dieser aufgestoßenen Luft nach oben? Wir haben ja jetzt viel über Magensäure und Mageninhalt gesprochen. Das ist ja flüssig, das ist es nicht. Was sind das genau für Stoffe, die da hochsteigen und den Rachen oder den Hals reizen?
Im Prinzip alles. Alles, was im Magen ist, findet sich sozusagen in diesen Luftbläschenwänden wieder. Das heißt, ich habe einen ganz klassischen Magensaft, da ist ja viel Schleim mit dabei. Ich habe auch Säureanteile sozusagen in diesen Luftbläschen mit dabei. Ich habe aber auch einen Anteil an Enzymen. Der Magen hat ja eine enzymatische Funktion, also der zerlegt ja schon Speisebrei oder Nahrungsinhalt im Speisebrei. Das heißt, auch diese Enzyme, die kommen sozusagen in diesen Bläschen mit nach oben. Und ich habe im Endeffekt auch Essensreste, die sich im Magen wiederfinden.
Und was machen diese ganzen Stoffe im Rachen oder im Hals genau?
Das ist sehr spannend. Im Endeffekt, die Rachenschleimhaut, die ist überhaupt nicht dafür gebaut, mit ätzenden Substanzen umzugehen. Die Speiseröhrenschleimhaut, die hat ja sozusagen eine ganz andere Epithelauskleidung, also andere Schleimhautzellen. Die sind robust und die können mit Säure umgehen, die können mit heißen und mit kalten umgehen. Das kann die Rachenschleimhaut nicht, weil unser Körper nicht dafür gebaut ist, dass sozusagen Ätzendes bis in den Rachen wieder zurückkommt. Das heißt, die ist sehr, sehr viel empfindlicher und schon kleinste Mengen an reizenden Substanzen können bei manchen Menschen an dieser Schleimhaut sozusagen Mikroentzündungen machen. Und diese Mikroentzündungen, die verursachen dann Beschwerden, die verursachen, dass die Schleimhaut trockener ist, dass sie empfindlicher ist. Und es entsteht dann dadurch zum einen das Symptomenbild, so wie es die Patientin bei uns klagt, und zum anderen eine Hintergrundneuropathie, weil sozusagen diese Schleimhaut durch diese immer wieder auftretende Reizung auch empfindlicher für anderes wird. Also für Dinge, die damit erstmal gar nichts zu tun haben. Und da werden wir bei unserer Patientin dann gleich nochmal drauf kommen.
Sehr spannend. Nun war für Sie klar, okay, das sind die Bläschen, die durch das Aufstoßen nach oben steigen und den Rachen reizen, die Rachenschleimhaut. Wie nennt man denn dieses Krankheitsbild?
Ja, so eine spannende Frage. So einen richtigen Namen hat es nicht. Ja. Für den Gastroenterologen würde es sozusagen extraösophageale Refluxmanifestationen heißen und im Sinne einer Refluxerkrankung. Ja, weil er sozusagen belegt ist, dieses Aufstoßen von Mageninhalt verursacht oder mitverursacht die Beschwerden. Der HNO-Arzt hat gar keinen so wirklichen Namen dafür. Er nennt es eben refluxbedingte Beschwerden. Oftmals wird im HNO-Bereich der Name stiller Reflux verwendet. Und der hat sich auch so ein bisschen eingebürgert. Das heißt, auf Patientensprache versteht man unter dem Symptomenbild eigentlich den medizinischen Begriff stiller Reflux. Dieser Begriff stiller Reflux, der taucht aber in Lehrbüchern nicht auf.
Und wieso wird das stiller Reflux genannt? Weil man so lange nicht draufkommt und der so still im Hintergrund arbeitet? Oder wie kommt dieser Name zustande?
Ich kann es Ihnen gar nicht beantworten, wo der Name herkommt. Weil wenn man sozusagen in gastroenterologische Lehrbücher schaut, dann gab es den Begriff stillen Reflux schon mal in gelegentlicher Verwendung. Aber damals war gemeint, Menschen, die sozusagen eine Refluxkrankheit mit viel Säure haben, bei denen die Speiseröhre entzündet ist, die aber keine Symptome haben. Die gibt es auch. Es gibt Leute, die haben schwere Entzündungen in der Speiseröhre und haben kein Sodbrennen. Und das war der Begriff stiller Reflux in der Gastroenterologie. Der wird selten verwendet, weil diese Patienten, die gibt es sehr, sehr selten. Warum das Halsbeschwerdebild stiller Reflux heißt, weiß ich nicht. Ja, möglicherweise, weil sozusagen der Reflux, also die eigentliche Refluxkomponente, tatsächlich still ist. Die Menschen haben ja kein Sodbrennen, also Reflux still, kein Sodbrennen, aber irgendwie dennoch Reflux assoziiert. Ich könnte mir vorstellen, dass das der eigentliche Ursprung ist, wo wir den Namen her haben.
Als nächstes haben Sie die Frau, wenn ich mich richtig an unser Vorgespräch erinnere, eine Art Tagebuch führen lassen. Warum? Was sollte sie da rausfinden?
Ja, zunächst habe ich meiner Patientin erklärt, dass bei ihr Aufstoßen ein Problem ist, was sozusagen letztendlich immer wieder mit Bläschen diese ätzenden Substanzen bis in den Rachen bringt. Und wir haben identifiziert, dass sie tatsächlich sehr, sehr viel kohlensäurereiche Getränke zu sich genommen hat, also viel Sprudelwasser und zusätzlich auch sehr, sehr gerne und viel Cola-Getränke. Und da habe ich ihr gesagt, das ist etwas, da muss sie sich ein bisschen davon verabschieden, weil ich kein Medikament kenne, das sozusagen Sprudelwasser über Konsum kompensieren kann. Und das hat sie schon eingestellt und darunter wurden ihre Beschwerden schon spürbar besser. Das hat sie relativ rasch gespürt, dass ihr das hilft. Aber sie hat gespürt, so ganz weg ist es nicht. Und dann habe ich gesagt, dann wollen wir identifizieren, was sozusagen Mitauslöser ihres Beschwerdebilds ist. Und ich hatte ja vorhin erklärt, dass sozusagen, wenn die Schleimhaut im Kehlkopf-Rachenbereich gereizt ist, dass dann so eine Art Neuropathie entsteht und andere Situationen, andere Auslöser die Beschwerden triggern können. Das können scharfe Speisen sein, das können heiße Lebensmittel, heiße Mahlzeiten sein, das können scharfe Gewürze sein, es sind oftmals Gerüche oder Duftstoffe, die sozusagen an der Rachenhinterwand reizen können und die sozusagen das Beschwerdebild auch triggern. Und dann habe ich ihr gesagt, dann wollen wir jetzt ein Tagebuch führen, was bei ihr denn die Symptome triggert.
Was ist denn da noch rausgekommen?
Da ist rausgekommen, dass Parfüm. Parfüm und auch reizende Reinigungsstoffe, also Putzmittel, bei ihr tatsächlich das Krankheitsbild triggern. Das ist ihr über das Tagebuchführen aufgefallen, dass immer, wenn sie sich sozusagen besonders einduftet, weil sie sich abends fesch macht oder aus anderen Gelegenheiten, dass dann die Beschwerden entstehen. Und das ist ein sogar ganz typischer Trigger, ja, weil im Endeffekt diese Duftstoffe für Schleimhäute reizend sein können. Und wenn die Schleimhaut ohnehin schon vorgereizt ist, dann braucht es nur ein bisschen was, um das Fass zum Überlaufen zu bringen und sozusagen die Neuropathie immer wieder zu triggern und die Beschwerden auszulösen. Und erst das Tagebuch führen hat ihr das eigentlich klar werden lassen, welcher Bereich ihres eigenen Lebens ihre Symptome verursacht.
Dann könnte man ja sagen, ich lasse das alles weg, dann geht's mir besser. Funktioniert das so?
Jein. Ja, also im Prinzip funktioniert es schon, weil diese Neuropathie, diese Überempfindlichkeit, die bildet sich dann langsam wieder zurück, wenn man sozusagen die ganzen reizenden Triggerstoffe meidet, die Situationen meidet. Aber das bedarf einer gewissen Zeit. Ja, das hat sich über eine Zeit lang hintrainiert, also muss man es auch eine Zeit lang wieder loswerden. Und da war meine Patientin so ein bisschen ungeduldig und hat gesagt, der hätte sie gerne medikamentöse Unterstützung, dass man sozusagen die Neuropathie, was ja ein Nervenkrankheitsbild dann ist, dass man das sozusagen mit Medikamenten beeinflusst, dass sie da früher schon eine Symptomlinderung hat. Und das haben wir tatsächlich auch versucht.
Welche Medikamente setzt man da ein?
Da setzt man unterschiedliche Wirkstoffe ein. Man setzt Wirkstoffe ein, die sozusagen die Nervenübererregbarkeit beruhigen. Das kann Gabapentin sein, das kann trizyklische Antidepressiva vom Typ Amitriptylin sein. Wir haben uns bei ihr zu Gabapentin entschieden, also ein ganz klassisches Präparat, das sozusagen überempfindliche Nerven ein bisschen dämpfen kann, unter der Vorstellung, dass man die Neuropathie sozusagen 15-20% einbremst und sie damit eine Symptomfreiheit hat.
Hat ihr das denn geholfen?
50-50. Nennen wir es mal 50-50. Es hat ihr schon geholfen. Ja? Mhm. Also sie war ja sozusagen in dem Prozess selber zu erkennen, was sie eigentlich ändern kann, was sie ändern sollte, um das Beschwerdebild in den Griff zu bekommen. Und das Präparat hat ihr zusätzlich auch geholfen, war aber so ein bisschen überlagert über Nebenwirkungen. Ja, Medikamente sind nicht nebenwirkungsfrei und Medikamente, die am Nervensystem ansetzen, können Nebenwirkungen machen. Sie müssen nicht Nebenwirkungen machen. Viele Patienten können derartige Präparate einnehmen, ohne dass sie Probleme haben. Aber bei manchen gibt es Nebenwirkungen. Und sie hatte tatsächlich Nebenwirkungen. Und insbesondere so die Müdigkeit, die Abgeschlagenheit, die hat dazu geführt, dass sie gesagt hat, sie möchte den Therapieversuch lieber wieder beenden.
Die Frau hatte ja auf einige Auslöser verzichtet, hatte das mit den Medikamenten ausprobiert. Was kann man denn noch tun?
Das ist eine ganz wichtige Frage, weil es hat sozusagen dieser Komplex stiller Reflux viel mit Lebensstilfaktoren zu tun. Also viel das Vermeiden von Dingen, die an der Schleimhaut Spuren hinterlassen. Und bei der Ernährung bietet es sich an, sozusagen die Ernährung analog den Reflux-Empfehlungen umzustellen. Also wirklich schauen, dass man ein Buch findet, wo die Reflux-Ernährung erklärt wird. Da wird viel Saures oder Säurebildendes gemieden. Und man kann sozusagen Säuren binden, indem man hydrogencarbonatreiches Wasser trinkt. Das gibt es in gut sortierten Supermärkten. Da steht auch auf der Flasche tatsächlich drauf, gegen Reflux. Und ich empfehle meinen Patienten, das 5-mal am Tag ein Glas davon zu trinken. Und bevor sie es schlucken, so leicht im Rachen zu gurgeln, so leicht ausspülen, dass die Schleimhaut einmal sozusagen von Säureresten, die da sein können, befreit wird. Und diese Empfehlung hat meiner Patientin nochmal sehr gut geholfen. Die hat sozusagen nochmal eine ordentliche Portion Beschwerdefreiheit mit dazu gebracht.
Dann nehme ich an, dass dieses hydrogencarbonatreiche Wasser nicht viel Kohlensäure hat, weil die Kohlensäure war ja am Anfang das Problem, warum es so häufig zum Aufstoßen kommt.
Das ist richtig, ja. Dieses hydrogencarbonatreiche Wasser ist ein natürliches Wasser und es ist natürliches Quellwasser. Das heißt, es hat ganz, ganz wenig Kohlensäuregehalt. Das heißt, wenn man es trinkt, minimal pitzelt es, aber es ist kein Sprudelwasser im Sinne von, ich muss danach wirklich kräftig aufstoßen. Das ist es nicht.
Wie ging es denn der Patientin dann am Ende dieser Therapiekette? Ganz gut, sehr gut am Ende?
Sie war sehr zufrieden. Im Endeffekt, im Leben ist es so, jeder Körper macht so, hat so seine Schwachstellen und Stellen, die man spürt. Das kennt jeder von uns. Und auch Patienten mit Symptomen wie meine Patientin vom stillen Reflux, da ist halt der Rachen so ein bisschen die Schwachstelle und die empfinden den stärker. Aber meine Patientin war sozusagen am Ende der Diagnostik, am Ende der therapeutischen Maßnahmen, die wir besprochen haben, substanziell gebessert. Sie war sehr zufrieden, dass sozusagen ihre Symptome wirklich so weit gebessert waren, dass ihre Lebensqualität nicht mehr beeinträchtigt war. Und das war ihr das Wichtigste, dass sie gelegentlich immer noch mal räuspern muss. Das ist ja normal, jeder von uns räuspert gelegentlich.
Und wie war das am Ende mit der Patientin und ihrer Vorliebe für Cola?
Ja, wir haben uns ja mehrfach gesehen und es ist so, Menschen, wenn mal Vorlieben haben, dann werden sie die ganz schwer wieder los. Ich bin da aber ganz hartnäckig geblieben, weil Cola war sozusagen ein deutlicher Mitauslöser ihres Beschwerdebildes und ich bin kein Freund davon, dass man dann um den heißen Brei herumredet, nur weil es einfacher ist. Und ich bin auch kein Freund davon, dass man sozusagen Lebensstil und Verhaltensweisen, die zu Symptomen führen, dann mit Tabletten behandelt. Es ist ja unsinnig, Tabletten zu geben, um Cola-Konsum zu ermöglichen, sodass ich sie wirklich bei jedem unserer Treffen gefragt habe, wie es jetzt mit dem Cola ist. Und sie hat das Cola Trinken dann tatsächlich aufgegeben.
Was denken Sie denn, wie viele Menschen in Deutschland das haben? Sie haben ja vorhin erzählt, es gibt nicht wirklich, ja, sagen wir mal, in den Fachbüchern die Diagnose oder nur vereinzelt oder hauptsächlich in den HNO-Büchern. Ja, wie viele Menschen haben das wohl?
Ich kann es Ihnen nicht wirklich beantworten. Nachdem dieser Symptomenkomplex, der heutzutage unter dem Begriff stiller Reflux zusammengefasst wird, letztendlich in keinem Fachgebiet so wirklich als Krankheit mit akzeptiert ist, gibt es auch keine epidemiologischen Daten. Die Refluxkrankheit der Gastroenterologie, da geht es immer ganz klar um Sodbrennen und Säurereflux. Da kann ich Ihnen klar benennen, wie viel Prozent der Bevölkerung das haben. Aber für den, was wir jetzt als stiller Reflux besprechen, wie viel Menschen das haben, keine Ahnung. Ich kann Ihnen sagen, mit dem Beschwerdekomplex laufen in der Sprechstunde schon einige Patienten auf. Das heißt, wenige sind sicher nicht.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose, der Stern-Podcast.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.